für mich das größte Potenzial, das sehe ich dort in Anwendungen, die konventionell nicht mehr herstellbar sind.
Technik gehört.
Dr. Johannes Homer ist Präsident vom Verein Additive Manufacturing Austria, ein Teil, dessen Komplexität also eine Herstellung mit herkömmlichen Methoden unrealistisch bis unmöglich macht. Die Rede ist vom idealen Teil aus dem 3D-Drucker. Und damit führt uns Johannes Homer schon zum Thema unserer vierten Ausgabe vom Podcast Technik gehört hin. Heute geht es um additive Fertigung, landläufig auch unter dem Begriff 3D-Druck zusammengefasst. Es erwarten Sie drei interessante Gesprächspartner in aller Kürze präsentiert, also bleiben Sie bis zum Ende dran. Schon beim Namen scheiden sich die Geister, heißt es jetzt 3D-Druck oder additive Fertigung. Aber hören Sie selbst.
Technik gehört.
Der Verein Additive Manufacturing Austria, kurz AM Austria, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die additive Fertigung in Österreich zu fördern. Gegenüber dem Ausland sind wir jedenfalls in einer Position, in der wir uns auf keinen Fall verstecken müssen.
Wir haben ein enorm großes Potenzial an Know-how im Bereich der additiven Fertigung in Österreich und das wollen wir nutzen, um Österreich als Ziel sozusagen zum internationalen Vorreiter im Bereich der additiven Fertigung zu machen.
Er sieht Österreich und Europa vor allem im Vergleich zu den USA im Vorteil.
Ja, ich glaube, was wir in Österreich oder in Europa haben, ist, wir haben gegenüber den Amerikanern sind wir technologisch weit überlegen teilweise, aber was wir nicht so gut können in Österreich ist das Marketingmäßige und das können die Amerikaner wirklich ausgezeichnet gut mit aus wenig viel machen. Wir haben viel und machen wenig draus und das wollen wir mit dem Verein versuchen zu ändern.
Die Amerikaner verstehen es also, aus wenig viel zu machen. Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Der Verein Additive Manufacturing Austria will die Branche intelligent vernetzen, um Know-how sichtbar zu machen, also zu zeigen, was wir zu bieten haben. Einen weiteren Schritt der Vernetzung hat man Ende Jänner diesen Jahres geschafft. Seit 21. Jänner gibt es eine Kooperation mit EIT Manufacturing, dem Europäischen Institut für Innovation und Technologie. Eine Kooperation mit dem Ziel, sich den globalen Herausforderungen noch besser stellen zu können, heißt es.
Für mich das größte Potenzial, das sehe ich dort in Anwendungen, die konventionell nicht mehr herstellbar sind. Als Beispiel zum Beispiel diese Invisaligner, die unsichtbaren Zahnspange. Das ist eine Anwendung, mit dem das Unternehmen allein einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar macht mit einem einzigen Produkt. Und das funktioniert nur mit additiver Fertigung. Und hier müssen wir einfach mehr suchen, mehr daran arbeiten, dass wir mehr solche Applikationen finden.
Großes Potenzial sieht Johannes Homer in den Branchen Medizintechnik, im industriellen Bereich, aber auch Luft- und Raumfahrt, wo Leichtbau ein großes Thema ist. Wir haben nachgefragt, wo sehen Sie das größte Potenzial von additiver Fertigung?
Also ich denke, das größte Potenzial des 3D-Drucks ist definitiv die Designfreiheit. Also es lassen sich durch diese Technologie einfach Formen konstruieren, die bisher noch nie da waren. Und so wie man es heute bei gewissen Vorträgen gehört hat, dass man dadurch Gewicht einsparen kann in einer Form, die noch nie da war.
Das größte Potenzial derzeit ist im Leichtbau, beziehungsweise in die topologieoptimierten Bauteile, und in Zukunft wird die additive Fertigung wahrscheinlich 20-30% des Marktes einnehmen, neben den konventionellen Fertigungstechnologien.
Momentan wird sehr viel auf das Metallwerk liegt. Ich glaube, dass das Potenzial eher im Kunststoff liegt, weil der Kunststoffbereich zwar jetzt schon gut vorhanden ist, aber ich glaube, dass da noch lange nicht der Zenit erreicht, dass noch mehr kommt.
Die großen Potenziale, die liegen vor allem kurzfristig in Nischenanwendungen, wo man in Serienanwendungen hineingeht, aber mit überschaubaren Stückzahlen und natürlich auch in wirklich angepasstem Design, also ganz neue Designmöglichkeiten, die früher mit der konventionellen Technologie nicht möglich waren. Medizintechnik, Implantate, all das sind Themen, wo die 3D-Fertigung mehr und mehr Fuß fasst und sich auch etabliert.
Ja, am ersten sind die Potenziale dort, wo man konventionelle Fertigungstechniken nicht mehr anwenden kann, wo man einfach schnell zu einem Produkt kommen möchte, wo man eine Idee davon hat, wie das ausschaut und ja, wo man einfach sehr schnell zu einem Produkt kommen muss.
Aber grundsätzlich ist die ganze Technologie unendlich ausbaubar und die absolute Zukunft, ja.
Additive Fertigung ist also die absolute Zukunft. Eine Technologie, mit der wir uns mittlerweile gut angefreundet haben. Eine Technologie, die aber Mut erfordert, etwas zu verändern. Wie Technology Evangelist Todd Grimm sagt.
Because we face a huge enemy, we have headwinds in our way. And the number one force that's against us all, and we're all guilty of in our lives too, is status quo. This is the way we've always done it. This is how we've always done it. These are the requirements of what we've always done. And if we allow status quo to affect an additive manufacturing decision, we probably will not succeed before we even start. Because that is a powerful force.
Der Status quo ist ein mächtiger Feind. Und es geht um die Veränderung, Mut und Strategien. Somit kommen wir zu dem Bereich, den Johannes Homer eingangs angesprochen hat. Wir brauchen Nachhilfe im Vermarkten und als Amerikaner hat Todd Grimm davon natürlich Ahnung. Schon vor geraumer Zeit, es ist gut ein Jahr her, hatte ich die Gelegenheit, mit Todd Grimm genau darüber zu philosophieren. Der Marketing-Experte oder Technology-Evangelist ist schon seit fast 30 Jahren in Kontakt mit der Branche, zu einer Zeit, als man sie noch Rapid Prototyping nannte, wie er sagt. Seither hat sich einiges verändert.
There are so many significant changes. What comes to mind is in the first 10 years, we had only a small number of technology platforms and suppliers of those. And it stated that for a long period of time. And it was frustrating that we weren't seeing more advancement and more solutions and more opportunities to apply additive manufacturing because we had this limited pot of potential solutions. So the biggest change, I would say, is when we came into the hype of consumers using 3D printers to be their own manufacturers, we're all going to have one in our home, that incited interest in additive manufacturing.
Für ihn war es kaum vorstellbar, dass viele ihre eigenen 3D-Drucker für zu Hause anschaffen würden. Doch additive Fertigung bekam Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit führte zu Interesse und dazu, dass auch Geld in die Hand genommen wurde, um die Technologie weiterzuentwickeln. Das hat zur Explosion an Lösungen geführt, die wir heute haben. Stellt sich aber noch eine andere Frage. Wir reden von 3D-Druck. Additive Manufacturing, die Ausdrücke werden häufig synonym verwendet. Aber ist das falsch?
I use them interchangeably myself. Some people, some of my peers think that I'm at fault by doing so. But in the general population, the general world, 3D printing is the more common of the terms that people understand. Additive manufacturing, in my context, is the same. But the reason some of my peers take me to task is 3D printing is viewed as being kind of that consumer-oriented, low-end, desktop, cheap machines, and additive manufacturing is more serious. So an industrial company is going to take it more serious if you walk in and talk about additive manufacturing.
Todd Grimm verwendet also auch beide Ausdrücke. Er sieht das größte Potenzial darin, ein Ersatzteil zu designen, im 3D-Drucker auszuwerfen und am nächsten Tag steht es bereit. Bei welchen Stückzahlen macht Additive Manufacturing am meisten Sinn?
Additive Manufacturing is very much a technology that can work for one piece to 10,000 pieces, just as a rough order of magnitude. It's not a technology that's going to deliver 100,000, 250,000 or a million parts a year. And so many products that we make today are in that very fixed serial production mode. That we have no hopes of really inserting additive manufacturing unless the technology advances to have the kind of throughput needed, which I don't see happening significantly in near term, or companies change their business model and say, you know what, instead of the assembly line model created by Henry Ford, where you want everything to be fixed and standard and we produce millions of parts, our business could benefit from being much more flexible and having smaller batches of parts, then it could be an opportunity. So it's either a change in the technology for production for most companies, the average company, or a change in mindset and business model that would enable it to be used for those applications. But on that line of thinking, if anyone is thinking about making real parts that are in service, I think looking at the spare parts and the legacy part replacement, which means, you know, historical part, we no longer have the molds to make it, we've got to do something to keep servicing the demand, those are the next two applications to look at, because the quantities are smaller and therefore the demand is more reasonable. It's always something of interest, but it never happens. And my proposal in additive manufacturing for fixtures making, just to be simple, is that it's a path of least resistance, in that you design the fixture, throw it on a 3D printer, the same day or the next day you have that in hand, and you can now deploy that. So it's a very quick delivery versus waiting days or weeks going through a traditional machining process.
Und welche Teile bieten sich für 3D-Druck besonders an?
To verbally describe it, an ideal part has some complexity to it that makes traditional processes unrealistic, impractical, or impossible.
Ja, also komplexe Teile, bei denen traditionelle Prozesse an ihre Grenzen stoßen. Und was wird jetzt aus den Unternehmen, die durch 3D-Drucker nicht mehr notwendig sind? Denken wir mal an Werkzeugbauer. Müssen diese Unternehmen über neue Geschäftsmodelle nachdenken? Werden sie sterben?
No, it's a simple answer, no. It's my belief, and again, these are just my opinions. So whether they're fact or not, time will tell, but it is my opinion as we stand here today is that additive manufacturing will not be a widely disruptive force that displaces traditional technologies. It's my belief that additive manufacturing will augment traditional technologies, and it's up for companies to figure out, well, what parts look good for additive manufacturing, what parts look good for traditional, and integrate additive into their workflow along with CNC machining or injection molding or whatever traditional processes, and they're going to peacefully cohabitate, if you will. And part of this is just history. If we look at the number of manufacturing processes that have been created over time, how many of them have actually disrupted or displaced an existing process? Investment casting has been around since the Egyptians. Sand casting has been done. Well, I shouldn't say Egyptian. I'm not sure in the history, but we're talking thousands of years for casting. Well, die casting was introduced in the modern times. Did it get rid of investment casting or sand casting? No. It created new opportunities for cast parts in higher volumes. And there's many other casting processes. But injection molding has not replaced thermoforming and vacuum forming and rotational molding and compression molding. They all have their place. It's just a matter of you create new applications, new opportunities. It's a bigger pie instead of nibbling away at the pieces of the pie of what the traditional tool shop or model shop does today. So it's a matter of figuring out how to integrate it, how to insert it in your business. So the tool and die shop should not have a fear, but at the same time, they shouldn't be ignoring additive manufacturing. They should be investigating, evaluating, and keeping their eye on it at a minimum, because they may find a beneficial application that affects their business in a positive way, but allows them to keep doing what they're doing.
Kurz gesagt, ist 3D-Druck nicht disruptiv genug, um Werkzeugbauern Angst einzujagen. Aber sie müssen darüber nachdenken und Nutzen daraus schöpfen. Und fügt hinzu,
it's been recognized that additive manufacturing needs to become more of an industrial solution versus a machine for prototyping that we now try to make, you know, a production productive system. I agree with that. We are seeing advancements to move towards that, which means making machines that produce repeatable, reliable results, making machines that machine A and machine B have no variance. They both produce the same quality of output. And it is my opinion, we have no industrial grade 3D printers at any price point.
Und in diesem Bereich gibt es nach wie vor großes Potenzial. den Einsatz von 3D-Druckern für industrielle Fertigung statt nur für Prototypen. Und dafür gäbe es noch keine guten Lösungen. Ganz anders sieht das mein dritter Gesprächspartner, ein echter Mann aus der Praxis. Markus Kaltenbrunner ist Geschäftsführer und Mitgründer von Evotech und weiß, wovon er spricht. Das oberösterreichische Unternehmen entwickelt und produziert seit 2013 3D-Drucker und Filamente. Und er widerspricht Todd Grimm gleich mal in einem grundsätzlichen Punkt.
Eigentlich bezeichnen wir es lieber als additive Fertigung, weil es ist kein Druck, sondern es ist ein Fertigungsverfahren. Und so soll ich mich als Unternehmen auch dem Ganzen nähern. Ich vergleiche es immer gern mit dem subtraktiven Verfahren, das heißt spanabhebenden Verfahren. Da gibt es ja auch x Technologien drunter, sei es ein Hobeln, sei es ein Fräsen, ein Drehen, ein Erodieren. Und so ist es im 3D-Druck oder in der additiven Fertigung auch. Da gibt es sehr, sehr viele Unterverfahren. Was uns aber unterscheidet zum subtraktiven ist, dass wir additiv sind. Das heißt, wir erschaffen etwas und zerstören nicht einen Block, damit was rauskommt. Das wäre mehr so das Göttliche in unserer Branche. Und ganz im Speziellen geht es so meistens um Kunststoffe und Metalle. Das heißt, es gibt zum Beispiel Verfahren, wo ein Pulver reinkommt und dann wird mit einem Laser ausgehärtet und Schicht für Schicht ist gemacht. Dann gibt es auch Flüssigverfahren, wo Flüssigkeiten ausgehärtet werden. Oder so wie wir, wo Thermoplaste in Drahtform zugeführt werden und eigentlich Schicht für Schicht, Linie für Linie aufgeschweißt werden. Das ist eigentlich ein Schweißprozess.
Wie das in der Praxis funktioniert, hat Markus Kaltenbrunner am lebenden Objekt vorgestellt.
Der Ausgang ist immer eine CAD-Datei. Die nimmt dann unser Programm, wenn man es wieder vergleicht, kann man sagen, das ist ein CAM, ein CAM. Und dort werden einfach ein paar Parameter eingestellt, wie zum Beispiel die Schichthöhe, die Wandstärke. Man kann eine Wabenstruktur reingenerieren lassen, wie man es eh von den Messen kennt. Und da heraus kommt ein normaler G-Code, den wahrscheinlich jeder mal in der Lehre bei der CNC-Maschine kennengelernt hat. Und dieser G-Code mit ein paar Eigenheiten geht dann auf unsere Maschine und dann dort die Düse, die Nozzle, wirklich Linie für Linie diesen Code abfahren und halt Material aufbringen.
Damit sind den Möglichkeiten von 3D-Druckern keine Grenzen gesetzt, oder?
70% meiner Kunden machen Vorrichtungsbau, Betriebsmittelbau oder Automatisierungstechnik und da vor allem die Teile, die in Einzelteilen gefräst werden. Einzelteile zu fräsen ist sehr aufwendig, die CAM-Programmierung dauert, ich muss Material zuschneiden, spannen, Werkzeug rüsten und all diese Einmalkosten fallen beim 3D-Druck weg und da liegt die große Wertschöpfung. Bis hin zu Teile, wenn ich dann auch richtig konstruiere, wo ich vielleicht früher 5 Teile gefräst habe, wo ich jetzt ein Einzelteil drucken kann und dadurch einfach Kosten, Logistik und so weiter spare. Also jetzt in der Automatisierung liegt es mit dem Roboter bei 10 Kilo, weil mehr kann er nicht heben. Ansonsten kann man mit 3D-Druck, wie es immer so schön heißt, alles drucken. Ob alles wiederum Sinn macht, ist eine andere Frage. Darum auch am Anfang meine Aussage, bitte sehen Sie es wie ein anderes Fertigungsverfahren. Nicht alles, was ich machen kann, macht Sinn, sondern suchen Sie sich die Anwendungen, wo Sie auch wirklich einen technischen oder finanziellen Vorteil haben.
Im Hinblick auf Sinnhaftigkeit und Vorteile von 3D-gedruckten Objekten erlauben Sie mir zum Abschluss noch einen Exkurs. Ende 2020 ist in Bayern in einem Pilotversuch erstmals ein Haus teilweise in einem überdimensionalen 3D-Drucker entstanden. Zumindest die Wände, denn wenn es um Böden, Decken und Dämmung geht, braucht es schon noch den Menschen. Apropos Mensch, nichts ist unmöglich im 3D-Druck. Aber wenn es um die Reproduktion von menschlichem Gewebe geht, gelangen wir ans Ende unserer Vorstellungskraft. Das sogenannte Bioprinting beschäftigt sich mit dem 3D-Drucken von Gewebe aus gezüchteten Zellen. Und in diesem Bereich stößt die Technik noch an ihre Grenzen. Allein im Lebensmittelbereich wäre es bereits technisch und geschmacklich möglich, ein Stück Fleisch zu drucken, heißt es, aber noch nicht finanzierbar. Ein Kotelett würde mindestens 50.000 Euro kosten. Damit kommen wir wieder zum Punkt, es soll Sinn machen. Und das ist schon mein Schlusswort. Damit war es das wieder mit unserer heutigen Episode von Technik gehört. Mein Name ist Gudrun Lunacek und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Auf Wiedersehen.
Technik gehört.